Herzlich willkommen zur Sendreihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Im September 2015 fand in Paderborn der erste apostolische Kongress der göttlichen Barmherzigkeit im deutschsprachigen Raum statt. Wir waren für Sie dabei und haben einige Vorträge aufgezeichnet. Heute hören Sie Monsignor Dr. Markus Hofmann aus Köln zum Thema Barmherzigkeit und Gehorsam im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina.
Verehrte Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Verehrer und Freunde des barmherzigen Jesus. Das Thema dieses Vortrags hat Sie vielleicht ein wenig verwundert. Es lautet Barmherzigkeit und Gehorsam im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Die Barmherzigkeit Gottes begegnet uns in Jesus Christus. Er ist das Antlitz des barmherzigen Vaters, wie Papst Franziskus es im ersten Satz seiner Verkündigungsbulle zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit ausdrückt. Die Barmherzigkeit Gottes ist natürlich der zentrale Begriff, das Thema dieses Kongresses. Dieser Grundbegriff des Evangeliums ist zugleich ein Schlüssel des christlichen Lebens. So formuliert es Walter Kardinal Kaspar im Untertitel seines Buches über die Barmherzigkeit. Die göttliche Barmherzigkeit wird heute, zumindest in Teilen der Kirche, in gewisser Weise wieder neu entdeckt. Dieser erste apostolische Kongress der göttlichen Barmherzigkeit für den deutschsprachigen Raum ist ein Zeichen dafür. Papst Franziskus spricht gerne und häufig von dieser zentralen Eigenschaft Gottes. Und er hat nicht ohne Grund das Jubiläum der Barmherzigkeit angekündigt, das am 8. Dezember dieses Jahres beginnen wird. Er führt damit fort, was bereits beim heiligen Papst Johannes Paul und auch bei Papst Benedikt XVI. Als durchgängiges Thema der päpstlichen Verkündigung erkennbar ist. Zum Beleg dafür sei an die Enzyklika des heiligen Johannes Paul über die göttliche Barmherzigkeit Dives in Misericordia erinnert, die schon 1980 von ihm der Kirche geschenkt wurde. Im heiligen Jahr 2000 hat er für die ganze Kirche verbindlich das Fest des Barmherzigkeitssonntages eingeführt. Und sein Tod am Vorabend dieses Festes der göttlichen Barmherzigkeit 2005 wirft ein besonderes Licht auf die Verbindung dieses Papstes und dieser Wirklichkeit. Papst Benedikt XVI. Wählte als Ziel für seine erste Auslandsreise nach dem Weltjugendtag 2005 die Heimat seines Vorgängers und besuchte dabei 2006 auch das Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit in Lagwieniki. Im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina bezeichnet Jesus die Autorin mehrfach als Sekretärin seiner Barmherzigkeit. Dieses Werk, das heute in zahlreiche Sprachen übersetzt und weltweit bekannt ist, gehört inzwischen nach dem Bild des barmherzigen Jesus zu den wirksamsten apostolischen Mitteln, um die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit zu fördern. Was hat nun aber der Gehorsam mit der Barmherzigkeit zu tun? So werden sich manche von Ihnen gefragt haben. Bei einem oberflächlichen Verständnis beider Begriffe, die ja mehr als nur Begriffe, die Haltungen sind, scheinen sie einander entgegengesetzt zu sein. Barmherzigkeit wird zuweilen als eine Art Großzügigkeit verstanden, die es nicht so ganz genau nimmt mit den Geboten Gottes und der Kirche. Barmherzigkeit wird dann mit Freiheit, Liberalität, Güte und Menschlichkeit zusammengedacht und ist dann natürlich durchgehend positiv besetzt. Gehorsam wird demgegenüber rasch mit negativen Verbindungen assoziiert. Eng, engstirnig, unfrei, hart oder auch unbarmherzig. Umso überraschender ist es dann, wenn wir feststellen, dass ausgerechnet das Tagebuch der heiligen Faustina, dieses wirkungsvolle Instrument der Verbreitung und Verkündigung der göttlichen Barmherzigkeit, durch und durch Frucht ihres Gehorsams ist. Schon der erste Satz im Tagebuch belegt das. Er lautet: O ewige Liebe, du befiehlst, dein heiliges Bildnis zu malen und enthüllst uns die unbegreifliche Quelle der Barmherzigkeit. Das heißt, um seine Barmherzigkeit der Welt heute zu offenbaren, wählt Jesus den Weg über den Gehorsam der Schwester, die er zur Sekretärin seiner Offenbarung wählt. Wenige Abschnitte später, in Nummer 6 des Tagebuchs, schreibt sie: Niederschreiben soll ich die Begegnung meiner Seele mit dir, o Gott, in Augenblicken deiner besonderen Heimsuchung. Der Hintergrund ist, dass Schwester Faustina nicht aus eigenem Entschluss dieses Tagebuch verfasst hat, sondern dass ihr Beichtvater, der selige Jesuit Michael Sopotschko, ihr den Auftrag dazu gegeben hat. Es war nämlich so, dass die Beichten der heiligen Schwester Faustina lange dauerten, weil sie im Beichtgespräch auch darüber sprechen wollte, was sie an besonderen Erfahrungen geschenkt bekommen hatte. Und der viel beschäftigte und auch gut aufgesuchte Beichtvater hatte nicht so viel Zeit und merkte, dass andere Beichtwillige unruhig und ungeduldig wurden, und sagte ihr: Beschränken Sie sich bitte auf die Sünden bei der Beichte und alles andere schreiben Sie bitte auf, das geben Sie mir zu lesen und dann können wir bei Gelegenheit darüber sprechen. Auf diese Weise entstand das Tagebuch. Schwester Faustina schrieb es also auf Anweisung des Beichtvaters und mit Erlaubnis ihrer jeweiligen Oberinnen. Das Verfassen der Eintragungen bereitete ihr manche Mühe. Nur 3 Jahre war sie zur Schule gegangen. Sie hatte manchmal keinen guten Federhalter zur Verfügung und konnte aus Gründen der Diskretion nur zu den Zeiten schreiben, wenn ihre Mitschwestern dies nicht bemerkten. Das führte dann zu häufigen Unterbrechungen, manchmal mitten im Satz, und zu ungewollten Pausen, die viel Geduld kosteten. Einmal hält sie fest: Mein Jesus, du weißt, dass ich von mir aus keinen einzigen Buchstaben schreiben würde. Wenn ich dennoch schreibe, so nur auf eindeutigen Befehl des heiligen Gehorsams. Diesen Gehorsam erwies sie ihrem Beichtvater, in dessen Weisungen sie den Willen Jesu erkennt. Sie schreibt: Ich fühle, dass die Worte des Beichtvaters Jesu Worte sind. So kann mit guten Gründen gesagt werden, dass das Tagebuch selbst Frucht des Gehorsams von Schwester Faustina ist. Es wundert daher auch nicht, dass sich der Begriff Gehorsam durchgehend in 5 der 6 Hefte findet und auch in dem Heft 4, wo der Begriff selber nicht vorkommt, ist inhaltlich das Thema natürlich präsent, wenn sie da schreibt: Mit jedem Schlag meines Herzens will ich deine Barmherzigkeit preisen und nach Kräften die Seelen aufmuntern, Vertrauen zu dieser Barmherzigkeit zu fassen, wie du es mir selbst befohlen hast. Nachdem nun der Titel des Vortrags ein bisschen erläutert wurde, möchte ich Ihnen den Aufbau des Gedankengangs kurz skizzieren. In einem ersten Abschnitt geht es um das Verhältnis theologisch von Gehorsam und Barmherzigkeit, dann ein kurzer Blick auf den Gehorsam im Leben der Helene Kowalska vor ihrem Ordenseintritt, dann der Ordensgehorsam selbst, der Gehorsam gegenüber den Mitschwestern, der Gehorsam gegenüber dem Beichtvater, der Gehorsam bei der Verehrung der Barmherzigkeit für uns und dann der Versuch, ein bisschen das Ergebnis zusammenzufassen. Erstens, Ungehorsam als Wesen der Sünde, Gehorsam als Weg zur Barmherzigkeit. Über die erste Sünde des Menschen sagt der Katechismus der katholischen Kirche, 397, vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Darin bestand die erste Sünde des Menschen. Danach wird jede Sünde ungehorsam gegen Gott und Mangel an Vertrauen auf seine Güte sein. Das Wesen der Sünde besteht also aus Mangel an Vertrauen auf Gottes Güte und Ungehorsam gegen ihn. Der Gehorsam Jesu offenbart die Barmherzigkeit. Denn um die verheerende Wirkung der ersten Sünde und aller weiteren Taten des Ungehorsams aus Vertrauensmangel aufzufangen und um die ungeheure Macht der Sünde über den Menschen zu besiegen, wurde der Sohn Gottes selbst Mensch und lebte aus dem Gegenteil der Sünde, aus einem einzigartigen Vertrauen auf die Güte des Vaters, die Jesus, der am Herzen des Vaters ruht, kennt wie kein anderer, und im vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber. Der Apostel Paulus fasst dies im 5. Kapitel seines Briefes an die Christen in Rom folgendermaßen zusammen. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Christus, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Und Jesus selbst sagt, meine Speise, mein tiefstes Sehnen ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Der Gehorsam Jesu bis zum Tod am Kreuz war der Weg, der zur Erlösung aus dem Ungehorsam der Sünde führte. Und dieser Gehorsam umfasst sein ganzes Leben. Er wird bereits in seinem Kindesgehorsam Maria und Josef gegenüber gelebt. Der Katechismus der Kirche sagt, in seiner Unterordnung unter seine Mutter und seinen Pflegevater erfüllte Jesus das vierte Gebot voll und ganz. Sie war das irdische Bild seines Sohnes Gehorsams gegenüber dem himmlischen Vater, die alltägliche Unterwerfung Jesu unter Josef und Maria kündigte seine Unterwerfung am Gründonnerstag an und nahm sie vorweg. Am Gründonnerstag betete Jesus im Ölgarten, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Der Katechismus fährt fort, mit dem Gehorsam Christi im Alltag des verborgenen Lebens begann schon die Wiederherstellung dessen, was der Ungehorsam Adams zerstört hatte. Soweit das Zitat. Indem Jesus dem Willen seines himmlischen Vaters, also vom ersten Augenblick seines irdischen Lebens bis zu seinem letzten Atemzug gehorsam war, besiegt er das Nein zu Gott, die Sünde, mit einem noch stärkeren Ja des Menschen zu Gott. Jesus spricht dieses Ja als Mensch, als Vertreter der ganzen Menschheit, als neuer Adam. Und zugleich spricht er als Gott, der Sohn, das ungebrochene Ja Gottes zum Menschen, das selbst dann noch steht und von Gott nicht zurückgenommen wird, als die Menschen ihm Hände und Füße durchbohren. Gott hat uns geliebt, sagt Paulus, als wir noch seine Feinde waren. Die Zeichen dieser ungebrochenen Liebe Gottes zum Menschen, die Wundmale, zeigt der Auferstandene seinen Jüngern. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, das heißt sein offenes Herz. Und dieses offene Herz ist sozusagen das Ergebnis oder besser die Frucht seines vollkommenen Gehorsams. Der Erlöser hat ein Herz für die armen Sünder. Er ist barmherzig und er zeigt uns so das Antlitz des barmherzigen Vaters. Der verklärte Christus spricht bei seinem Kommen zu den Aposteln am Ostertag und am Sonntag darauf, Shalom, Friede. Der Friede sei mit euch, sagt er, und zeigt so, dass er nicht kommt, um den Aposteln ihre Untreue und Feigheit vorzuwerfen, sondern um ihnen zu vergeben und durch sie seine Vergebung den anderen Sündern zu schenken. Denn im selben Moment, sagt er auch, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr, die Apostel, die Sünden vergebt, dem sind sie vor Gott definitiv vergeben. Der Gehorsam Jesu aus seinem vollkommenen Vertrauen zum Vater ist also der Weg, auf dem er das Ja Gottes zum Menschen trotz dessen Sünde verwirklicht hat. Und so sind der Gehorsam Jesu und seine Barmherzigkeit aufs Engste miteinander verbunden. Außerdem ist auch die Annahme der Barmherzigkeit Gottes von Seiten des Menschen nicht ohne Gehorsam möglich. Alle Versuche, sich selbst aus eigener Kraft, aus der Macht der Sünde und des Bösen zu befreien, sind gescheitert. Der Glaube an Jesus Christus, an den Messias, Erlöser und Heiland, er besteht gerade darin, sich von ihm aus der Sünde befreien zu lassen. Das erste ist die rettende Tat Gottes. Darum ist die Taufe ein Geschenk und keine Belohnung für zuvor erworbene Verdienste. Aber dieses Geschenk, diese Gnade, muss der Mensch annehmen. Sie wird ihm nicht gegen seinen Willen übergestülpt. Der Mensch muss sich als der Gnade bedürftig, als arm begreifen und dem Weg des Glaubens, das heißt des Hörens und Gehorchens folgen. Ohne Gehorsam von Seiten des Menschen kann ihn die Barmherzigkeit Gottes nicht wirksam erreichen und verändern. Dem Angebot der Sündenvergebung, wem ihr die Sünden vergebt, entspricht die Annahme dieses Angebotes und nicht einer selbstgewählten, anderen Weise eigenmächtiger Versöhnung, wie sie zum Beispiel in der Haltung zum Ausdruck kommt, das mache ich schon mit dem lieben Gott alleine aus, so wie ich das für richtig halte. Diesen Weg des Gehorsams finden wir im Leben der Sekretärin der göttlichen Barmherzigkeit schon früh angelegt. Zweitens also der Gehorsam im Leben Helene Kowalskas. Schwester Maria Faustina wurde als Helene Kowalska am 25. August 1905, also vor fast genau 110 Jahren, geboren. Sie war das dritte von insgesamt 10 Kindern. Die in Armut lebenden Eltern erzogen sie von frühester Zeit an zu Gehorsam und Disziplin. Mit 16 Jahren musste sie das Elternhaus verlassen und bei einem Ehepaar, das eine Bäckerei besaß, arbeiten, um so die wirtschaftliche Situation ihrer eigenen Familie zu entlasten. Als sie nach einem Jahr wiederkam und erklärte, dass sie ins Kloster gehen wolle, erlaubten ihr dies die Eltern nicht und Helene folgte ihnen. Aber sie gab die Sehnsucht und den Wunsch nicht auf. Sie fuhr nach Lodz und arbeitete dort bei drei Frauen, die dem dritten Orden des heiligen Franziskus angehörten, als Haushaltshilfe. Sie machte allerdings die Bedingung, dass sie täglich die heilige Messe mitfeiern und Kranke sowie Sterbende besuchen konnte. Sie war gehorsam, aber hier finden wir einen Zug in ihrem Gehorsam, der zeigt, dass Helene Kowalska kein willensschwaches Geschöpf war, sondern durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein besaß. Am Anfang des Tagebuches berichtet sie über die Umstände ihres Eintritts ins Kloster. Wegen der strikten Ablehnung ihrer Eltern versuchte sie, den Gedanken an den Ordenseintritt dann doch beiseite zu schieben. Auch dies eben Ausdruck ihres Gehorsams. Allerdings machte ihr Christus selbst deutlich, dass der Gehorsam gegenüber Gottes Ruf vorrangig ist gegenüber der Ansicht der Eltern, insbesondere weil Helene ja inzwischen schon erwachsen geworden war. In einer mystischen Erfahrung, die sie völlig unvorbereitet mitten in einer Tanzveranstaltung trifft, fragt sie der leidende Jesus: Wie lange soll ich dich ertragen und wie lange wirst du mich hinhalten? Sofort folgt Helene der Aufforderung, begibt sich in eine Kirche und bittet Gott dort, dass sie seinen Willen jetzt klar erkenne. Sie hört in ihrem Innern daraufhin den Satz: Fahre sofort nach Warschau, dort wirst du ins Kloster eintreten. Helene gehorcht und zunächst wird sie an allen Klosterpforten, wo sie anklopft, abgewiesen. Vor allem, weil sie keine Mitgift mitbringen konnte, wie es damals üblich war, um wirtschaftlich vorsorgen zu können. So wird ihre Bereitschaft zu gehorchen auf eine harte Probe gestellt. Als sie schließlich im Kloster der Schwestern von der Mutter Gottes der Barmherzigkeit von der Hausoberin wohl mehr aus neugierigem Mitleid, denn aus echtem Interesse an einer neuen armen Kandidatin zu einem Gespräch empfangen wird, rät ihr die Oberin, sie solle den Herrn des Hauses fragen, ob er sie aufnehme. Helene verstand, was die Oberin meinte, ging in die Hauskapelle und fragte: Herr des Hauses, Jesus, nimmst du mich auf? Und sie hörte die Worte: Ich nehme dich auf, du bist in meinem Herzen. Trotzdem musste Helene noch ein weiteres Jahr außerhalb des Klosters als Hausmädchen arbeiten, um sich die nötige Aussteuer zumindest zum Teil zu verdienen. Drittens, der Ordensgehorsam im Gefüge der drei evangelischen Räte. Nach der Aufnahme Helene Kowalskas in die Kongregation der Mutter Gottes von der Barmherzigkeit am 1. August 1925 meinte sie bereits nach drei Wochen, sie müsse in einen strengeren Orden wechseln. Aus Gehorsam gegenüber dem Wort Jesu blieb sie aber. Im Noviziat und im weiteren Verlauf ihres Ordenslebens lernte sie dann unter anderem die Tugend des Gehorsams als evangelischen Rat tiefer verstehen. Die Novizenmeisterinnen des Ordens hatten ein Handbuch über die drei evangelischen Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam zusammengestellt, und darin werden in Frage- und Antwortform diese Themen behandelt. Dieses Buch mussten die Schwestern abschreiben und nach auswendig lernen. Schwester Faustina zitiert in ihrem Tagebuch daraus. Und im Text über den Gehorsam heißt es unter anderem: Das Gehorsamsgelübde steht höher als die zwei vorausgegangenen, Armut und Keuschheit, für die Ordensfrau Ehelosigkeit. Denn das Gehorsamsgelübde stellt eigentlich ein Brandopfer dar. Es ist das notwendigste Gelübde, denn es bildet und belebt den ganzen Ordensleib, den ganzen Ordensorganismus. Der Inhalt dieses Gelübdes besteht darin, Gott zu versprechen, Zitat, den rechtmäßigen Vorgesetzten in allem zu gehorchen, was sie aufgrund der Ordensregel befehlen. Das Gelübde des Gehorsams macht den Ordenschristen Kraft der Regeln vom Vorgesetzten abhängig in seinem ganzen Leben und allen Angelegenheiten. Der Ordenschrist versündigt sich schwer, wenn er einem im Namen des Gehorsams oder der Ordensregel erteilten Befehl nicht Folge leistet. Soweit das Zitat. Über dem Gehorsamsgelübde, so heißt es in der Kurzfassung dieses Handbuches, steht die Tugend des Gehorsams. Sie umfasst neben den Regeln und Gesetzen, auf die sich das Gelübde bezieht, auch und sogar den bloßen Rat des Vorgesetzten. Dort wird dann die Frage behandelt, ob die Tugend des Gehorsams für einen Ordenschristen unentbehrlich sei. Die zu erwartende positive Antwort überrascht dennoch, wenn Schwester Faustina sie in ihrem Tagebuch folgendermaßen wiedergibt. Die Tugend des Gehorsams ist so sehr unerlässlich, dass auch Gutes gegen den Gehorsam getan sich zum Schlechten wandelt oder ohne Verdienst bleibt. Als Verstöße gegen den Gehorsam nennt Schwester Faustina entsprechend dem Handbuch, Zitat, Vorbehalte und Antipathie gegenüber dem Vorgesetzten. Das dürfte ziemlich schwer sein, alle Antipathie abzulegen. Murren, Kritik, Säumigkeit und Unachtsamkeit. Die Tugend des Gehorsams gewinnt damit innerhalb der drei evangelischen Räte und innerhalb der damit verbundenen Tugenden eine hervorragende Stellung. Und dabei wird nicht übersehen, dass es ein Wachstum in dieser Tugend geben kann und soll. Es wird vorausgesetzt, dass eine Schwester am Anfang ihres Ordenslebens diese Tugend nicht schon in vollkommener Weise leben dürfte. Schwester Faustina hat sich um diese Tugend vorbildlich bemüht. Und dies, liebe Zuhörer, ist ein wesentlicher Grund für ihre Selig- und Heiligsprechung. Die mystischen Erfahrungen, die mystischen Begegnungen mit Jesus waren Anlass, aber nicht inhaltliches Fundament für ihre Heiligsprechung. Nach dem Katechismus der katholischen Kirche sind die drei evangelischen Räte in ihrer Vielfalt jedem Jünger Jesu Christi empfohlen. Diejenigen, die den Ruf zum gottgeweihten Leben frei annehmen, verpflichten sich, die drei Räte zu leben und dabei die Keuschheit in Form der enthaltsamen Ehelosigkeit zu praktizieren. Aber auch Eheleute oder Personen, die kein Gelübde ablegen, sind grundsätzlich eingeladen, in der ihnen entsprechenden Form jeweils Keuschheit, Armut, Einfachheit und Gehorsam zu leben. Denn diese Tugenden hat Jesus Christus in vollkommenster Weise selber vorgelebt und allen seinen Jüngern empfohlen. Der Gehorsam findet dabei seinen Platz im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern, gegenüber den rechtmäßigen kirchlichen und auch staatlichen Autoritäten, wie dem Bischof und dem Papst, beziehungsweise den Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden. Dabei gilt in jedem Bereich, dass der Gehorsam dort seine Grenze hat, wo in seinem Namen eine Sünde angeordnet werden würde. Die Form des Gehorsams, die im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina vor allem thematisiert wird, ist diejenige des Ordensgehorsams sowie diejenige gegenüber dem Beichtvater. Zunächst einige Erläuterungen zum Gehorsam einer Ordensfrau gegenüber den Mitschwestern. An erster Stelle geht es um den Gehorsam gegenüber den Ordensoberen. Schwester Faustina war in ihrem kurzen, nur 33 Jahre dauernden Leben häufig krank. Vor allem in den letzten Jahren litt sie zunehmend. Im November 1937 vermerkt sie in ihrem Tagebuch: Mir kam der Gedanke, nicht einen vollen Teelöffel Arznei einzunehmen, sondern nur einen Teil davon, da sie teuer war. Ein vernünftiger Gedanke. Sofort hörte ich die Stimme: Meine Tochter, solche Handlungsweise gefällt mir nicht. Nimm alles, was ich dir, so sagt Jesus, durch die Vorgesetzten gebe, nimm alles dankbar an, denn so gefällst du mir besser. Der Gehorsam gegenüber der Oberin ist letztlich der Gehorsam gegenüber Jesus. Dies wird noch deutlicher in folgender Eintragung, die in der Zeit nach den ersten Ordensgelübden, das heißt nach dem 30. April 1928 fällt und im Kloster der Gemeinschaft in Warschau spielt. Jesus, so Schwester Faustina, sagte zu mir: Geh zur Oberin und bitte, dass sie dir erlaubt, 7 Tage lang ein Bußhemd zu tragen und einmal in der Nacht aufzustehen und in die Kapelle zu gehen. Ich sagte zu, doch es fiel mir schwer, zur Oberin zu gehen. Am Abend fragte mich Jesus: Wie lange wirst du es noch verschieben? So beschloss ich, es der Mutter Oberin bei der ersten Begegnung zu sagen. Am nächsten Vormittag bemerkte ich, dass die Mutter zum Refektorium ging und da die Küche, der Speisesaal und das Zimmer von Schwester Aloisia fast zusammen sind, bat ich die Mutter Oberin ins Zimmer von Schwester Aloisia und sagte, was Jesus verlangte. Darauf entgegnete mir die Mutter: Sie erlaube mir nicht, Bußhemden zu tragen. Das käme überhaupt nicht in Frage. Sie sagte: Wenn Jesus Ihnen die Kraft eines Riesen gibt, dann erlaube ich die Bußübungen. Ich entschuldigte mich bei der Mutter, dass ich ihr die Zeit nahm und verließ das Zimmer. Da erblickte ich Jesus und ich sagte zum Herrn: Du sagst mir, ich soll ein Bußhemd erbitten und die Mutter will es nicht gestatten. Da sagte Jesus zu mir: Ich war zugegen bei diesem Gespräch mit der Oberin und weiß alles und verlange deine Bußübungen nicht, aber Gehorsam. Dadurch erweist du mir große Ehre und erwirbst dir Verdienste. Es wird also deutlich, dass es bei dem, was Jesus eigentlich von Schwester Faustina erbittet, nicht um harte Bußübungen geht, sondern um den Gehorsam. Und wenn die Oberin anders sagt als das, was Schwester Faustina persönlich von Jesus hört, dann folgt sie der Oberin. Das wird an anderen Stellen noch weiter deutlich. Etwa in einer weiteren Eintragung am Ende ihres Lebens, wo sie ebenfalls im Zusammenhang mit härteren Bußübungen sagt: Heute fühlte ich mich elender und ging deshalb zur Mutter Oberin mit der Absicht, um Erlaubnis zu bitten, mich ins Bett zu legen. Noch bevor ich die Bitte aussprechen konnte, sagte die Mutter Oberin zu mir: Schwester, Sie müssen heute alleine an der Pforte zurechtkommen. Ich sagte: Gut. Anstatt also sich erholen zu können, sagt die Oberin ihr, Sie müssen arbeiten und zwar auch noch alleine an der Pforte. Und dann fährt Schwester Faustina fort: An der Pforte angekommen, fühlte ich mich sonderbar kräftig. Und den ganzen Tag tat ich meine Pflicht und es ging mir gut. Ich spürte die Kraft des heiligen Gehorsams. Indem sie also bereitwillig dem Befehl der Weisung der Oberin folgt, findet sie neue Kraft. Es gibt auch eine Szene, die befremdlich erscheint, wo Schwester Faustina noch am Anfang ihrer Ordenszeit nicht einer oberen, sondern einer ein wenig älteren Mitschwester sehr gehorsam gegenübertritt. Sie schreibt: Einmal, als ich mit dieser Schwester, den Namen wissen wir nicht, in der Küche war, hatte sie sich ein wenig über mich geärgert und befahl mir zur Strafe, mich auf den Tisch zu setzen, während sie selbst hart arbeitete, aufräumte und schrubbte, ich aber saß auf dem Tisch. Schwestern kamen herein und wunderten sich, dass ich auf dem Tisch sitze, und jede sagte, was sie sagen wollte. Eine, dass ich eine Faulenzerin bin, eine andere, was für ein Sonderling. Ich war damals Postulantin. Andere meinten, was wird das für eine Schwester werden, die die andere arbeiten lässt und sich gleichzeitig auf den Tisch sitzt. Ich konnte jedoch nicht von meinem Tisch herunter, denn die Schwester befahl mir unter Gehorsam, ich solle dort sitzen bleiben. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es zeigt, dass man um des Gehorsams willen unter Umständen auch bereit sein soll, Unverständnis anderer Menschen zu ertragen. Fünftens, der Gehorsam gegenüber dem Beichtvater. Viele von Ihnen wissen, liebe Anwesende, dass Schwester Faustina nicht zufällig einem Priester begegnete und bei ihm beichtete, sondern dass sie den seligen Michael Sopotschko schon zweimal in Visionen gesehen hatte, ohne ihn zu kennen, bevor sie dann nach Vilnius kam und ihn dort lebendig erlebte und erkannte, das ist der Priester, den ich schon gesehen habe. Und dann geht sie zu ihm, er wird ihr Beichtvater und Seelenführer. Und der Gehorsam ihm gegenüber ist noch einmal von besonderer Bedeutung und, wenn wir so wollen, Qualität. Sie schreibt: Eines Tages während der morgendlichen Meditation hörte ich folgende Stimme. Ich selbst bin dein Seelenführer. Ich war es, bin es und werde es sein. Weil du mich um sichtbare Hilfe gebeten hast, habe ich ihn dir zugeteilt und auserwählt, bevor du mich darum gebeten hattest, denn das verlangt meine Angelegenheit. Wisse, dass die Fehler, die du ihm gegenüber begehst, mein Herz verletzen. Hüte dich vor Eigenwilligkeit. Auf der kleinsten Sache soll das Siegel des Gehorsams sein. Jesus gibt dir also zu verstehen, sei deinem Seelenführer ganz und gar gehorsam. Wenn du ihm nicht gehorchst, verletzt du mein Herz, das Herz Jesu. Sie fährt fort: Eines Tages bat man mich um das Gebet für eine bestimmte Seele. Sofort beschloss ich, eine Novene zur göttlichen Barmherzigkeit abzuhalten. Das ist eine gute Überlegung. Ich fügte noch eine Abtötung hinzu, und zwar während der Heiligen Messe ein Bußwerkzeug zu tragen. 3 Tage lang übte ich mich schon darin. Als ich zur Beichte ging und meinem geistigen Vater sagte, dass ich mit vermuteter Erlaubnis von ihm diese Opfer begann, dachte ich, er hätte nichts dagegen. Ich hörte jedoch das Gegenteil. Ohne Erlaubnis sollte ich nichts selber unternehmen. O mein Jesus, wieder mein Eigenwille. Doch ich will mich durch meine Fehler nicht entmutigen lassen. Ich weiß zur Genüge, dass ich elend bin. Um meiner Gesundheit willen hatte ich keine Erlaubnis erhalten, und der geistige Vater war sehr verwundert, dass ich mir ohne seine Einwilligung größere Abtötungen auferlegte. Der geistige Vater änderte die Opfer ab in eine innere Abtötung, und zwar sollte ich während der ganzen Heiligen Messe überlegen, weshalb Jesus die Taufe angenommen hat. Diese Überlegung war für Schwester Faustina keine Abtötung, denn es war eine Freude, an Gott zu denken. Aber es war ein Opfer ihres Willens. Sie tat nicht, was ihr gefiel, sondern was ihr gesagt worden war. Und sie fährt fort: Als ich den Beichtstuhl verließ, hörte ich die Worte: Dieser Seele, für die Schwester Faustina besonders eintreten wollte, habe ich die Gnade erteilt, um welche du mich für sie gebeten hast. Jedoch nicht der Bußübung wegen, die du selber gewählt hattest, sondern wegen des vollkommenen Gehorsamsaktes meinem Stellvertreter gegenüber, gab ich der Seele, für die du dich bei mir eingesetzt hast und um Barmherzigkeit gebettelt hast, die Gnade. Wisse, wenn du deinen eigenen Willen in dir abtötest, herrscht in dir mein Wille. Man kann noch verschiedene weitere Beispiele ähnlicher Art anführen, nur noch zwei Beispiele dafür. Sie schreibt in ihrem Tagebuch: Ich hörte die Worte: Eine größere Belohnung erhältst du für den Gehorsam und die Abhängigkeit vom Beichtvater als für die Praktiken, in denen du dich üben wirst. Meine Tochter, wisse es und handle danach, wenn es auch die kleinste Sache wäre, die jedoch das Siegel des Gehorsams gegenüber meinem Stellvertreter trägt, so ist sie mir lieb und groß in meinen Augen. Es geht Jesus also nicht darum, dass Schwester Faustina schwere, schmerzvolle, mühevolle Opfer bringt, viel Fasten und Ähnliches, sondern dass sie ihren Willen in den Willen Gottes lenkt, und zwar vor allem auch über den Gehorsam gegenüber dem Beichtvater. Der Wille Gottes findet sich für sie im Willen der Oberen im Orden und im Willen des Beichtvaters. Ein sechster Punkt: Der Gehorsam bei der Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit. Sie wissen, dass das Fest der göttlichen Barmherzigkeit am Sonntag nach Ostern, am Weißen Sonntag, zurückgeht auf die mystischen Erfahrungen der heiligen Schwester Faustina, die selber hörte von Jesus: Ich wünsche ein Fest der Barmherzigkeit. Am ersten Sonntag nach Ostern soll dieses Fest gefeiert werden. Jesus wiederholt dies mehrfach. Für die ganze Kirche eingeführt hat es Johannes Paul II. Im Jahr 2000. Es gibt manche Stimmen, die sagen: Kann man nicht einen anderen Termin nehmen? Es gibt ja schon hier in Deutschland zum Beispiel häufiger die Erstkommunion feiern. Es lässt sich schwierig vereinbaren, meinen manche: Erstkommunion, Fest der Barmherzigkeit. Es ist der Wille des Herrn. Schwester Faustina hat ihn weitergegeben und Johannes Paul II. Als Papst ihn für die ganze Kirche, nicht nur für einen bestimmten Teil der Kirche, dieses Fest eingeführt und angeordnet. Es ist also auch eine Frage unseres Gehorsams, diese Barmherzigkeit zu feiern. Ähnlich ist es mit der Stunde der Barmherzigkeit. Jesus hat der heiligen Schwester Faustina gesagt: Verehre besonders meine Barmherzigkeit um 15 Uhr, in jener Stunde, in der ich für die Welt gestorben bin. Natürlich ist es sinnvoll, auch zu anderen Zeiten des Tages die Barmherzigkeit Gottes zu preisen und zu verehren, selbstverständlich. Aber indem wir uns an das halten, was Jesus uns über seine Sekretärin mitteilt, üben wir selbst ein Stück Gehorsam. Wir ebnen dadurch den Weg in unserem Herzen und auch im Herzen anderer Menschen, um die Barmherzigkeit Gottes besser annehmen zu können. Das gilt schließlich auch für die Gebete. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, die Barmherzigkeit Gottes zu preisen. Wenn wir aber dann etwa den Barmherzigkeitsrosenkranz beten, so wie ihn Schwester Faustina mitgeteilt bekommen hat, dann ist es auch eine Frage des Gehorsams, dass wir die Formulierungen nehmen, die sie uns überliefert hat und die dann von der Kirche, von den Bischöfen entsprechend auch vorgegeben worden sind. Versuchen wir, die Überlegungen zusammenzufassen. Siebtens, ein kleines Ergebnis. Zunächst A, Gehorsam und Barmherzigkeit, so haben wir gesehen, sind keineswegs Gegensätze, wenn ich von einer oberflächlichen Betrachtungsweise ein wenig tiefer schaue. Gehorsam ebnet den Weg zur Barmherzigkeit. Jesu Gehorsam hat die Barmherzigkeit Gottes geoffenbart und der Gehorsam von Seiten der Menschen ist die Weise, sie anzunehmen, etwa in der heiligen Beichte oder auch in der Form der Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit. Kurz gesagt, ohne Gehorsam keine Barmherzigkeit. B. Das Tagebuch selbst ist Frucht des Gehorsams der heiligen Schwester Faustina. C. Innerhalb der evangelischen Räte, vor allem für Ordenschristen, ist nach dem, was Schwester Faustina uns mitteilt, der Gehorsam von besonderer Bedeutung, die wichtigste Tugend. D. Für alle Christen wird dieser Gehorsam konkret gegenüber den kirchlichen Oberen, für die Ordensleute gegenüber den Ordensoberen, für uns alle in gewisser Weise gegenüber dem Beichtvater, den Bischöfen, dem Heiligen Vater. Auf dem Gehorsam ruht großer Segen, und wir haben es gehört. Auch wenn der kirchliche Vorgesetzte etwas anderes sagt, als Schwester Faustina von Jesus persönlich hörte, lehrt er sie, folge den kirchlichen Oberen. Darauf ruht mehr Segen als auf deinen eigenen Überlegungen. E. Der Gehorsam ist wertvoller in den Augen Jesu als harte Bußübungen. Das spricht nicht gegen Opfer, aber das bringt eine innere Ordnung. Wir sollten also gut auch überlegen, etwa unseren geistlichen Begleiter fragen, bevor wir uns vielleicht besonders anspruchsvolle Bußwerke vornehmen. Und zum Schluss noch eine Bemerkung aus dem Tagebuch, die versucht, das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Die heilige Schwester Faustina schreibt, eine der Mitschwestern besuchte mich kurz. Nachdem wir ein wenig über den Gehorsam gesprochen hatten, sagte sie mir, jetzt verstehe ich, wie die Heiligen gehandelt haben. Ich danke Ihnen, Schwester. In meine Seele ist große Erleuchtung eingekehrt. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass diese Überlegungen uns allen ein wenig geholfen haben, weiter zu lernen über die göttliche Barmherzigkeit. Ich danke für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war ein Vortrag von Monsignor Dr. Markus Hofmann aus Köln zum Thema Barmherzigkeit und Gehorsam im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Diesen Vortrag hat er im Rahmen des Ersten Apostolischen Kongresses der göttlichen Barmherzigkeit in Paderborn gehalten. Wir waren für Sie dabei und haben diesen Vortrag aufgezeichnet. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org, klicken auf Podcast und nutzen unser Download- oder Podcast-Angebot. Wenn Sie lieber eine CD zugesandt bekommen möchten, wenden Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.